Adios. Arigato konnichiwa. Hier ist die neue Ausgabe vom Down to Dorf Podcast mit einer kleinen Verzögerung von einer Woche. Aber wir sind wieder da. Uns geht's allen gut. Wir hatten nur andere Dinge zu tun. Wichtige Dinge, nicht solche Podcast-Dinge. Aber jetzt sind wir wieder da und mit an meiner Seite ist Sebastian.
Servus.
Und mein genetischer Bruder, Digga.
Habe der.
So, da sind wir wieder. Habt ihr was erlebt? Könnt ihr irgendwas erzählen?
Ja, ich habe gelebt, ich habe erlebt. Es ist viel passiert. Nicht nur mir persönlich, sondern auch im Internet quasi. Ich habe einiges mitgebracht tatsächlich an Themen, wo ich mir diesmal gedacht habe, das probiere ich jetzt einfach mal auch mal aus, im Podcast unterzubringen. Jetzt nicht irgendwie jeden Schmafu, der einem so begegnet ist, aber Sachen, die tatsächlich auch viele Social-User betreffen in den einigen Fällen. Ich habe ein bisschen was Schockierendes auch dabei. Natürlich wie immer ein bisschen was für die schlechte Laune, um da ein bisschen nochmal auf die Drüse zu drücken, aber grundsätzlich freue ich mich auf jeden Fall, dass wir nach dieser etwas längeren Pause oder nach dieser einwöchigen Pause quasi wieder zusammensitzen dürfen. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn wir sehen uns heute alle miteinander gegenseitig ins Gesicht.
Ja, genau, für die Zuhörer. Diesmal machen wir es so, dass wir uns sehen. Das macht es uns einfach ein bisschen einfacher wegen dem Timing und so weiter. Und dann sehen wir auch wirklich, wann jemand was sagen will. Aber ihr könnt uns nicht sehen, ihr könnt uns nur hören.
Genau. Ihr werdet uns niemals sehen. Niemals!
Genau, denn wir sind zu hässlich.
Zumindest ein paar von uns. Ja, weil ich schon so angekündigt habe, möchte ich gleich mal mit einem Knaller starten. Knaller deswegen, weil ich das für mich tatsächlich, und es geht natürlich wie immer, wenn ich etwas erzähle, um YouTube.
Scheiße.
Es geht um YouTube, es gibt wieder was Neues von YouTube, es gibt tatsächlich noch mehr, aber ich möchte jetzt mal mit diesem für mich Knüller starten und das Feuerwerk quasi der Emotionen ist abbrennen und bin jetzt auch gespannt, was eure Augen jetzt sagen, wenn ich euch jetzt dieses Thema, von diesem Thema erzähle. Und zwar hat mich ein Kumpel draufgebracht. Ein Kumpel hat mich draufgebracht auf YouTube. Ich meine, ich kenne echt schon viel, aber das habe ich nicht gekannt. Und dementsprechend, es geht um Puzzleboxen. So, jetzt denkt sich, weil die zwei sind gerade echt nur am Scheiße machen. Also, es geht um Puzzleboxen. Das hört sich jetzt erstmal nicht so spektakulär an, okay?
Ja.
Was ist aber?
Kannst du das mal kurz erklären? Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest.
Also Puzzlebox sagt euch beiden schon mal grundsätzlich nichts, oder?
Nee, ich kenne Puzzle
und ich kenne Boxen.
Okay, passt auf. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr seid ein sehr, sehr ambitionierter Puzzler und Rätsler und so weiter. Und ihr kennt auch diese verschiedenen Rätsel, die man so lösen muss. Rätsel wie zum Beispiel, man hat zum Beispiel ein Behältnis und da muss man Schlüssel irgendwie rauskriegen auf irgendeine Art und Weise, ohne dass man das Behältnis halt kaputt macht oder ohne dass man Gewalt benutzt.
Mhm. Ah, okay, verstehe. So, ja, gibt's auch so ganz bekanntes chinesisches Rätsel.
Ja, so. Und jetzt gibt's das alles neu aufgesetzt quasi oder mittlerweile in der Evolution einfach logisch quasi weitergewachsen. Die Version 2021 davon. Und die sieht halt dann so aus. Du hast dann zum Beispiel so eine riesige Box in Form von so einer Piratenschatzkiste, um jetzt einfach mal von der Größe einordnen zu können, okay? Und du arbeitest dich quasi in diese Box rein. Diese Box an sich ist ein Rätsel. Diese Box ist verkabelt, hat verschiedene Knöpfe, die du in der richtigen Reihenfolge drücken musst. Du musst mit Lichtern agieren. Du musst verschiedene Stecker einstecken, so Chin-Stecker in den verschiedenen Reihenfolge mit den richtigen Lichtern. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem letzten Rätsel. Da wird teilweise ein Handy mitgeliefert. Da ist nur die App quasi auf diesem Handy zu sehen, die dir dann bei diesem Rätsel hilft und so weiter. Und da gibt es so einen speziellen Typen. Ich habe mir den extra vor dem Podcast jetzt mal rausgesucht. Den könnt ihr auch gerne zu Hause mal googeln, Freunde. Das ist bei YouTube einfach nach Chris Ramsay. Ramsay mit AY zum Schluss. Der hat 4,44 Millionen Abonnenten. Also der ist richtig groß in seiner Story, was er macht, und er öffnet solche Puzzle quasi. Er ist auf einem Level mittlerweile angekommen, wo er diese Puzzle speziell von Herstellern zusammengebaut bekommt. Und deren Ziel ist es, dass er diese Puzzle nicht löst. Also logisch ist halt das Ziel, dass es schwierig ist, aber so ein Puzzle kostet dann mal 30.000, 40.000 Dollar, wo er einfach quasi dran rumbastelt. Er macht die Videos davon. Er macht zu jedem Puzzle, das er macht, Videos und ist halt mega gut. Also Leute, schaut sich das auf jeden Fall mal an. Mega gut zum Anschauen und auf jeden Fall was, wo man sich reinsteigern kann, wenn man gerade so Rätsel lösen will und so weiter. Mega, mega gut.
Das klingt so ein bisschen wie so eine Art modifizierter Escape Room. Diese Escape Rooms waren eine Zeit lang total angesagt, jetzt gerade natürlich nicht mehr, aber also wegen den Umständen, aber davor war das ja total populär. In München schossen die quasi aus dem Boden und das habe ich auch schon mal gemacht, das macht richtig Bock. Und das ist ja quasi sowas wie ein Escape Room für zu Hause. Und das erinnert mich gerade an was, an Silvester habe ich mit meiner Freundin zusammen so ein Escape Game gespielt. Das ist ja momentan wirklich so ein Trend. Das heißt, das ist wie ein Brettspiel. Das kannst du aber nur einmal spielen. Das kaufst du und musst dich durchrätseln. Da musst du aber Sachen zerschneiden, umbauen und da gibt's Hinweise auf der Verpackung und so weiter. Also es ist quasi ein Cheap, sowas wie dieses High-End-Teil, was du da beschreibst. Mhm. Und das ist total, also dieses aktive Puzzeln, also oder Rätseln mit, wo man wirklich über den Tellerrand rausdenken muss, das ist total in. Und das klingt cool, ja, aber das klingt natürlich aber auch, als ob das ein ganz spezieller Markt wäre für sehr wohlhabende Leute, wenn das 30.000 Euro kostet.
Das ist so, also das ist kein Markt, also das ist zum Beispiel ein Markt, da tun sich teilweise auch Leute zusammen, zu 10, zu 20 oder auch so, die rätseln dann gemeinsam und so Geschichten. Wie gesagt, er baut halt sein Content darauf auf seinem eigenen YouTube-Kanal und arbeitet da eben ganz viel mit Sponsoren zusammen und hat auch tatsächlich einen Namen in dieser Szene. Ne? Also er ist da nicht irgendwer, der da einfach so doofe Videos macht, sondern er ist derjenige, der das macht. So in der Richtung habe ich das so kennengelernt. Und ich habe das deswegen als Knüller angekündigt, weil ich echt so brutal begeistert war von der Idee, dass man das so heftig mittlerweile macht, also quasi mit der Zeit gegangen ist und auch wirklich die Technik verwendet, die jetzt auch wirklich zu haben und zu verwenden ist. Das finde ich so geil, diesen Gedanken quasi das weitergemacht zu haben. Nicht nur so, keine Ahnung, wo man Steine dreht, dann bewegt man einen Mechanismus, sondern du musst da durch eine Lupe runterschauen und LEDs aktivieren durch die Lupe in der Kiste. Und so, also richtig, richtig geil. Schaut euch das auf jeden Fall an.
Das hört sich echt spannend an. Also ich hätte auch Bock drauf auf sowas, ja.
Aber ist das nicht auch ein bisschen deprimierend oder frustrierend, weil du guckst dir das an und würdest es auch gerne machen, aber die Chance, dass du das selber auch machen kannst, ist ja eigentlich ziemlich gering.
Es gibt einfach Low-Budget-Versionen.
Ah, okay. Oder macht es einfach nur Bock, dem auch zuzusehen, wie er das halt macht?
Ja, klar. Also bei ihm auf dem Kanal geht es darum, dass er das halt macht. Also man ist, so gehe ich bin jetzt kein Riesenfan von ihm an sich, sondern von der Sache. Aber bei ihm natürlich am Kanal geht es um ihn, dass er das halt macht. Und dadurch wahrscheinlich, und ich gehe mal davon aus, behaupte es jetzt einfach mal mit meinem gefährlichen Halbwissen, dass er derjenige ist, der bekannteste in diesem Game ist. Und deswegen zieht man sich das bei ihm rein. Aber ich habe auch schon im Internet geschaut, es gibt auch so Low-Budget-Versionen. Es gibt auch Studenten teilweise, die solche Puzzle anbieten, also bauen und dann im Internet anbieten, einfach aus Jux und Dallerei. Er selber bietet tatsächlich, und das finde ich auch sehr cool, auf seiner eigenen Seite bietet er Baupläne für 3D-Drucker an, also fertig geschriebene Programme, die du quasi runterladen kannst und dir auch Puzzle selber drucken kannst. Das gibt's auch.
Finde ich cool. Also wie gesagt, ich glaube, diese Low-End-Variante oder die zumindest sehr verbreitet ist, die man auch in jeder Buchhandlung kriegt und so weiter, das sind diese Escape-Games, wie ich es an Silvester gespielt habe. Das ist auch, da habe ich mir auch gedacht, das ist so clever gemacht. Also wirklich super anspruchsvoll. Da gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und es sieht erstmal aus wie so eine ganz normale Verpackung von dem Brettspiel. Und dann hast du da so ein Handbuch und da gibt es verschiedene Szenarien. Zum Beispiel bei uns war es jetzt, wir sind in einem Flugzeug und es muss notlanden und wir müssen das notlanden, weil irgendwas passiert ist. Und dafür wiederum musst du ganz viele Rätsel lösen. Da hast du so verschiedene Schiebesysteme und ganz viele Karten und das ergibt alles total Sinn. Da musst du was ausschneiden und aneinander legen und dann gibt's versteckte Symbole auf der Verpackung sogar.
Genau.
Und du kannst es halt nur einmal spielen, weil du dann zu viel weißt und weil du alles zerstörst, während du das machst. Und das macht richtig Bock, weil das so wirklich so über den Tellerrand geht. Und die sind auch nicht so teuer. Ich glaube, da kostet eins 20, 30 Euro oder so.
Ja, mega, mega cool. Also ich bin super, super begeistert von diesem Game, von dieser Szene. Mega gut. Absolute Neuentdeckung.
Von diesem High-End-Bereich habe ich noch nie was gehört. Aber es klingt voll spannend, weil ich glaube, das ist ja mit allen Sachen so, wenn du genug Kohle in die Hand nimmst, dann kannst du das halt richtig geil hochskalieren mit, also auch wirklich so mit irgendwelchen, dass du Platinen herstellst, die dann spezielle Verbindungen.
Das sind Sachen dann, dabei.
Eben, wo du dann irgendwelche Raspberry Pis mit einbaust, die irgendwelche kleine Programme aktivieren oder was weiß ich.
Du musst da teilweise Lieder vorpfeifen, damit das Schloss aufgeht und so Geschichten. Mhm. Also echt richtig mit Sensorik vom Feinsten auch, ne?
Voll cool.
Ja, werde ich mir auf jeden Fall bereit sein. Also Namen habe ich notiert. Unsichtbaren
Zettel.
Ich habe sogar einen sichtbaren
Zettel. Ich werde es auf meiner Schreibmaschine notieren.
Genau. Was ist eigentlich mit dir passiert? Ich sehe im Discord, du trinkst Spezi, oder? Ist das richtig? Oder ist einfach nur die Flasche braun?
Das da?
Ja.
Nee.
Was ist das?
Bier.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, was ist mit dir passiert, aber nee, alles gut, mit dir ist nichts passiert.
Das Gurdi Hackeberg aus Passau.
Ja, Hackeberg?
Hackeberg wäre eigentlich noch besser.
Ja, wie heißt das wirklich?
Hackelberg.
Ach, Hackel, ja, wow, was für ein Unterschied.
Aber Hackeberg war lustig.
Ja, bei mir ist meine ganze Zeit jetzt war jetzt nicht so spektakulär, Alex. Ich habe eine lustige Sache. Ich bin jetzt momentan sehr viel zu Hause so. Ich mache viel Homeoffice und so weiter. Deswegen passiert jetzt gerade nicht so viel. Und ab und zu bin ich halt dann in Augsburg. Aber letztens war ich zu Hause und dann irgendwann musste ich doch mal ganz kurz ins Büro, weil ich manche Sachen einfach nicht zu Hause machen kann. Und dann bin ich so total in Gedanken und schaue auf die Uhr, es war irgendwie 10:30 oder so, pack noch ein paar Sachen zusammen, die ich nicht vergessen darf, Festplatten und so, keine Ahnung, geh raus bei mir, stolper so aus der Treppe raus, also ich wohne im Hochparterre, gehe so die Treppe runter, stolper so raus, schaue auf mein Handy, will gerade einen Podcast aktivieren, Down to Dorf natürlich, es ist der einzige Podcast, den ich die ganze Zeit höre. und dann merke ich so, oh fuck, da ist ein kleiner Hund. Also so ein kleiner weißer, so ein Hund wie bei Tim und Struppi ungefähr.
Okay.
So in dem Format. Und der läuft mir so zwischen die Füße und ich muss, oh fuck, bin fast auf den drauf gestiegen.
Alter.
Und dann gucke ich so hoch und gucke, wo das Herrchen ist sozusagen oder das Frauchen. Und dann habe ich das Herrchen gesehen. Und wer war das Herrchen?
Hä?
Florian David Fitz. Der Schauspieler.
Deutscher Schauspieler.
Ja.
Krass.
Und
du hast fast deinen Hund getötet, Alter.
Naja. Und dann im Nachhinein habe ich erfahren, dass der seinen Hund wohl ziemlich liebt. Also ist ja wahrscheinlich ziemlich blöd ausgegangen, wenn ich aus Versehen auf den drauf gestiegen wäre.
Oh, der hätte dich kaputtgeschlagen wahrscheinlich deswegen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Nee. Und dann bin ich in die Arbeit gegangen und dann am nächsten Tag bin ich tatsächlich wieder zur selben Zeit raus, weil ich irgendwie einkaufen gegangen bin. Und dann bin ich ihm wieder begegnet, weil diesmal mit Kinderwagen. Und das bringt mich zu dieser Annahme, dass ich hier im absoluten Celebrity-Hotspot Münchens lebe. Obwohl ich eigentlich nicht so ich wohne jetzt nicht besonders zentral, sondern ein bisschen außerhalb. Aber tja, was soll ich sagen? Also hier leben sie alle. Robert Zakowski, Florian David Fitz. You name it.
Oder andere Theorie, Florian David Fitz stalkt dich.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das war auch mein erster Gedanke. Weil ich hab den gesehen. Also ich bin so nach diesem Hund-Ding bin ich so gegangen und dachte mir so, fuck, den kenne ich doch. Das muss man sagen, der spielt ja bei Das perfekte Geheimnis mit, ein super erfolgreicher deutscher Film, was eine Adaption ist von einem anderen Film eigentlich. Aber dazu haben wir das Filmposter gemacht. Und daher war mir das Gesicht so bekannt.
Ach, okay.
Und dann habe ich kurz gegoogelt, also als ich auf dem Weg zum Bus war gerade, google ich nur so, Florian David Fitz, Hund. Und dann kam halt das. Und ich denke mir, er wird wahrscheinlich auch erstmal gegoogelt haben. Robert Zakowski.
Ist er das wirklich?
War er das wirklich? Robert Zakowski, München. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, ja krass, da wohnt wohl Robert hier direkt um die Ecke.
Ja cool, aber hast du so mit ihm auch geredet oder so oder einfach halt so begegnet?
Nee, ich habe nichts gesagt. Ich finde es auch ein bisschen übergriffig, wenn ich den da irgendwie anquatschen würde. Also ich hätte zum Beispiel schon lange Bock, den mal zu fotografieren, weil ich finde den eigentlich ganz cool und sympathisch, aber ich würde den nie anquatschen und sagen, hey, warte mal, du bist doch hier, lass uns doch mal Fotos machen. Das mache ich schon über ganz traditionell über Instagram.
Ja, nee, klar. Das ist so mega gut. Sack nee, aber so halt, hallo oder keine Ahnung.
Ja, ich habe schon Servus halt gesagt. Gegrüßt, mein Hut hochgehoben. Guten Abend.
Wie man das in München halt so macht, gell?
Genau. Dazu fällt mir eine Geschichte
ein. Gott zum Gruße.
Dazu fällt mir eine Geschichte ein von meiner Lehrzeit tatsächlich. Das war quasi ungefähr im Jahr 2000 oder 2001. Bin ich gespannt, ob ihr den überhaupt kennt. Da kam damals meine Seniorchefin voll aufgelöst in die Arbeit, quasi ins, ich habe Hotelfahrer damals gelernt, dann kam die damals ins Lokal quasi voll aufgelöst. Ihr Auto ist stehen geblieben in München, ihr Auto ist stehen geblieben. Und dann, keine Ahnung, irgendwie hat ihr dann ein sehr hübscher Mann, hat sie gesagt, hat ihr dann geholfen. Und im Endeffekt kam das dann nachmittags auf ISW, also diesen Regionalkanal. Das war wohl Markus Schenkenberg, der ihr da geholfen hat, quasi das Auto irgendwie, keine Ahnung, mitten in München auf die Seite zu schieben oder so.
Ach, cool.
Kennst du Markus Schenkenberg?
Klar.
Ich habe damals das erste Mal von dem gehört. Das muss irgendein Model sein, glaube ich, ne?
Als Fotograf kenne ich ihn natürlich. Ist halt so ein bisschen B- oder C-Promi-mäßig jetzt mittlerweile.
Okay.
Aber das war das bestbezahlte Männermodel aller Zeiten.
Ach, krass, siehst du?
Das ist ein Südafrikaner, der einfach super hot ist. Also, okay. Das kann man es nicht sagen.
Ja, wie gesagt, wirklich. Mir war damals kein Begriff so.
Ja. Der hat auch hier bei Mask Singer mitgemacht, bei ProSieben jetzt in der ersten Staffel. Aber der, also der macht, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so viel. Ich meine, der ist jetzt mittlerweile auch schon 50 oder so. Und weiß nicht, der hat wahrscheinlich irgendwie eine Unterwäsche-Kollektion oder so.
Okay.
Also es war das bekannteste Unterwäsche-Männermodel, was es so gibt.
Okay. Basti, wen hast du Berühmtes schon getroffen?
Nur der zuvor. Cool Savage, aber das haben wir ja schon erzählt.
Das haben wir schon geklärt.
Ansonsten habe ich noch nicht so viel Kontakt zu Prominenz gehabt. Ja, mit dem Robert waren wir mal im Tourbus von Jennifer Rostock.
Stimmt, da gab es auch mal eine Geschichte, genau, stimmt.
Da gab es einige Geschichten.
Ja, ihr wart ja mit denen richtig saufen und so, gell?
Ja, das war halt so ein bisschen die Zeit früher. Oh, wie lange ist das her? 10 Jahre? Ja. Ein bisschen länger als 10 Jahre. Da waren wir öfter mal bei Konzerten und so und wir kannten oder kennen den Schlagzeuger so ein bisschen. Also den Baku, den Schlagzeuger, den habe ich tatsächlich erst kurz vor Corona nochmal getroffen. Okay. Bei einem Konzert, der hat noch eine andere Band, die ziemlich cool ist, Bloodhype heißt sie. Und die haben in München gespielt und ja, da waren wir halt früher öfter mal auf Konzerten und da waren wir halt echt so die absoluten, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich für dich sprechen kann, Basti, aber ich kann für mich sprechen, schon so ein bisschen im Fanboy-Mode. Und dann haben wir uns in den Tourbus reingezeckt und haben mit denen da gesoffen und so weiter.
Ja, also ich war nicht so der Fanboy von Jennifer Rostock, aber ich habe halt das cool gefunden, dass der Robert das irgendwie geschafft hat, dass wir da in diesem Bus landen halt. Das war schon nice.
Ja, voll die coole Nummer, Alter, mit der Band saufen einfach und da rum Party machen und so.
Wir waren ja mal auf der Gästeliste von einem Konzert. In Salzburg war das.
Ja, stimmt.
Und das heißt, hat auch der Robert organisiert. Und der Robert ist halt super im Organisieren.
Naja.
Immer. Und dann waren wir halt nicht.
Ach so, das war ironisch gemeint.
Ja.
Naja, dazu muss man aber sagen. Und
dann waren wir nicht auf der Gästeliste. Aber das war gar nicht so schlimm, weil als quasi Ausgleich hat Jennifer Rostock oder die Jennifer halt von der Band einfach mal in Robert namentlich auf dem Konzert erwähnt und sich entschuldigt, dass wir nicht auf der Gästeliste waren.
Oh.
Das war richtig abgefahren, ja. Aber das war echt cool. Das war eigentlich eine coole Zeit, muss ich sagen.
Ja.
Ansonsten habe ich mit Promis nichts zu tun.
Außer eine Seite zu sein, so nix. Hey, habt ihr als Kinder eigentlich irgendwelche Sachen gesammelt oder irgendwie sowas? Ich meine, ich weiß noch, Robert, wir haben doch damals auch mal so eine Überraschungsei-Action gemacht, haben damals auch quasi auf dem Flohmarkt getradet und so.
Beziehungsweise ich habe immer noch ganz viele Überraschungseier im Keller und ich habe sogar noch diese Ordner mit diesen Beipackzetteln.
Echt jetzt?
Mhm, habe ich letztens mal gesehen, weil ich wollte eigentlich auch heute nochmal meinen Keller ausräumen oder umräumen und ausmisten. Und ich habe da so Ordner und da sind ja diese Klarsichtfolien drin, die extra diese Fächer haben für diese Beipackzettel. Und da haben wir habe ich immer noch ein paar Sachen im Keller. Aber ich weiß aber nicht, das ist alles, auch diese UI-Figuren, die ich da noch habe, die sind auch nicht so geil, glaube ich. Also die sind
aber
auch
scheiß drauf, du schmeißt aber nichts weg, Alter.
Da habe ich alles weggeschmissen.
Ich komme zu dir hoch, ich sag dir das.
Du
schmeiß nichts weg, hör auf damit. Mal wär's, du schmeiß bloß nichts weg.
Nein, ich schmeiß es nicht weg, aber ich glaube, dass da, also ich habe mir ja vorgenommen, dass ich das irgendwann mal durchguck und schaue, was da noch taugt und was nicht. Und also da kannst du schon viel wegschmeißen, aber ich glaube, da sind ja viele Sachen kaputt und so.
Ja, aber das ist sicher was Cooles dabei, irgend so ein Papa Schlumpf für 40 Euro oder so.
Kann schon sein.
Ja, warum nicht? Basti, hast du irgendwas gesammelt in deiner Kindheit?
Ja, so Ü-Ei-Figuren habe ich auch gehabt, aber nicht zu dem, also nicht auf dem Level wie ihr, dass ihr irgendwelche Beipackzettel aufhebt und so.
Ja, das ist halt Robert. Das ist
aber ich habe schon Zeitl so Figuren gesammelt, ja. Ansonsten mal Filme gesammelt.
Was für Filme?
Zu DVDs, also DVDs halt, aber auch nur, was mein Budget halt Pornos so erlaubt hat.
Okay. Ich habe nur Pornos gesammelt.
Ich schmeiß mal das Thema in den Raum. Habt ihr mal Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt?
Das ging völlig an mir vorbei.
Ja, mir ist leider
eigentlich, wir sind genau die Generation eigentlich, ja, die so diese Pokémon-Karten hatte. Aber ich weiß nicht, bei uns war das gar kein Thema.
Null. Und ich finde es so schade, dass es an uns vorbeigegangen ist. Wir könnten jetzt den Reibach unseres Lebens machen, Alter.
Du denkst immer nur ans Geld, gell? Mit Ü-Ei-Figuren, mit Pokémon-Karten, Hauptsache, man könnte es doch irgendwie verscherbeln.
Nein, ich habe einfach nur eine schöne Brücke gesucht zum Thema. Das ist nämlich genau das Thema, was ich hinaus wollte. Der Pokémon-Hype ist real. Und zwar realer denn je, Freunde. Es bewegt sich so viel gerade in diesem Game. Und zwar folgendes Szenario. Es werden aktuell oder wurden jetzt auch schon die ganze Zeit, also die Pokémon-Szene lebt ja. Seit dem Jahr 2000 ungefähr, glaube ich, oder 1999 lebt diese Pokémon-Szene eben mit Karten sammeln, Karten aufheben. Da geht es um First Editions, da geht es um verschiedene, ich kenne mich ja nicht so gut aus in diesem Game, aber da geht es dann um Holo-Karten, Reverse-Holo-Karten, um Rare-Karten, bla bla bla. Da gibt es verschiedene Sets. Also um es mal grob zu erklären, ein Display ist quasi das, was der Händler damals bekommen hat. So eine Box voll mit diesen Karten. Ja, also das ganze Ding heißt Display. In diesem Display befinden sich sogenannte Booster. Ein Display umfasst ungefähr 34 oder 36 Booster, je nach Ausgabe und Modell, okay? Und diese 36 Booster wiederum beinhalten jeweils ungefähr 10 Karten, auch wiederum je nach Modell und so weiter. Mhm. Also, so ein Booster quasi enthält dann, je nach Modell wiederum, Holo-Karten, Reverse-Holo-Karten mit verschiedenen Werten, mit verschiedenen Zustand. Da geht es auch darum, wie gut ist die Karte bedruckt, wie gut ist das Bild zum Beispiel gecentert auf der Karte, also links, rechts, oben, unten der Rand, wie gut ist das Bild im Center, in der Mitte und so weiter. Und je nachdem gibt es dann ein Rating. Dieses Rating kann man dann...
Du hast dich da wieder voll reingenördet.
Ja, voll, weil das Thema, und ich werde dir gleich auch sagen, warum, das Thema ist nämlich heißer denn je, denn folgendes ist,
ja.
Was denn?
Nee, okay, jetzt
geht's weiter. Es ist nämlich folgendes passiert, diese Szene hat ja immer weitergelegt, ich wollte euch einfach nur kurz die Basics geben, damit ihr jetzt mitkommt, was ich euch sage. Auf jeden Fall, dieses Game existierte die ganze Zeit und dann ist folgendes passiert, Logan Paul, ein amerikanischer YouTuber, sagt euch auch was, ne?
Ja, ist einer der bekanntesten YouTuber der Welt.
Genau, und Skandal-YouTuber teilweise auch und hin und her. So, und der hat dieses Game jetzt gepusht, in Amerika, von Amerika kommt ja immer alles zu uns rüber, das ist uns allen bekannt. Und was passiert ist folgendes, Logan Paul hat mehrere Displays gekauft und hat, also da kostet dann ein Display von mir aus $100,000 oder so und verkauft dann einzelne Booster oder auch mehrere Booster aus diesem Display an Leute, verkauft die quasi und eröffnet das Ganze dann seinem Stream und erledigt dann die Ratingarbeit für dich, wenn du quasi eine hochwertige Karte kriegst, dann erledigt er das alles in Amerika und schickt dir das dann zu. Das heißt, du kannst aus einem Booster eine Karte ziehen, die ungefähr 60.000 Euro wert ist, zum Beispiel, okay? Eine einzige Karte. So, und das war dann so, dass, kennt ihr den YouTuber, beziehungsweise kennt ihr den Twitcher-Streamer Trimax?
Ja,
nee.
Genau. Mein Sohn war ein Riesenfan von dem.
Ja, und Trimax hat bei Logan Paul ein paar Booster gekauft, 1, 2, 3, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er dort eingekauft, hat es gestreamt. Und auch Papa Platte hatte dort Booster gekauft, hat es auch gestreamt und die haben tatsächlich irgendwie einen Glurak oder sowas gezogen. Glurak heißt so ungefähr Hauptgewinn. Die Karte ist, glaube ich, 40.000 wert, so wie er die gezogen hat, weil er ziemlich gute Qualität hat und so weiter. Und mit diesen Streams, mit diesem ganzen Geschehen ist das Ganze komplett nach Deutschland rübergekommen. Jeder Streamer macht jetzt gerade Pokémon-Content. Jeder Streamer geht jetzt gerade voll auf das Thema ab. Ein Display kostet aktuell ungefähr 40.000 Euro. Da sprechen wir von First Editions eben aus unserem Jahrgang, das wir komplett verpasst haben, so 99, 2000. Genau von daher rührt es. Das sind die Boxen, die jetzt gerade auftauchen, quasi in den Kellern und bei den Händlern lagen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt passiert gerade so das High-End in diesem Level. Logan Paul hat jetzt quasi eine Ankündigung gemacht. Er kauft jetzt alle restlichen Displays First Edition USA der Welt auf.
und öffnet diesen in seinem Stream und macht wieder diese gleiche Nummer mit, er verkauft Booster. So, jetzt waren weltweit noch 6 Stück verfügbar. Er hat pro Stück, 6 Stück waren verfügbar, pro Stück ungefähr Pi mal Daumen $350,000 bezahlt.
Alter.
Okay. Der Typ ist aber auch wahrscheinlich einfach Multimillionär natürlich.
Pass auf, also er hat 2 Millionen bezahlt quasi, hat gesagt, er verkauft sogar sein Haus dafür, Hauptsache er kann die Karten kaufen.
Ja,
natürlich. Jesus. Ja, klar. Also pass auf, also 2 Millionen investiert.
Die Leute haben echt keine Probleme.
Ey. Ja, Alter, übel. Pass auf, 2 Millionen investiert. Das heißt, er müsste jeden Booster für mindestens 10.000 verkaufen, damit er mindestens sein Geld raus hat. Ne? Er, schlauer Fuchs, macht eine Versteigerung von jedem Booster mit einem Mindestpreis von $10,000. Mit diesem Mega-Effekt, dass quasi jetzt wieder jeder von diesen letzten Packs, angeblich letzten Packs, was kaufen will im Stream, weil es legendär ist, es geht in die Geschichte ein, etc. Das wird jetzt dann bald passieren. Ich glaube, am 24. Februar oder irgend sowas passiert das. Das kann man sich live anschauen. Und jetzt kommt das Ding. Sollte jetzt nach diesem ganzen Event, nach diesem ganzen Irrsinn noch irgendjemand auf dieser Welt auftauchen und es gibt safe Leute, die noch Displays haben und sagen, hey, das war nicht das letzte der Welt, ich habe jetzt das letzte der Welt, dann ist es ein Preis von ungefähr 1 Million, 2 Millionen Dollar, was dieses eine Display dann wert ist. Nur damit ihr wisst, was wir da verpasst haben und wobei wir jetzt zuschauen müssen.
Ja, das ist ja oft so. Ja, man konnte ja nicht in die Zukunft schauen.
Es ist unglaublich.
Aber das hört sich ja nach einem total genialen Scam, oder? Du streamst einfach, weil du totale Reichweite hast und dann hypest du das Thema so krass, dass du halt mega viel Kohle kriegst für... Also du
ja, Moment.
Das ist ja totale Manipulation. Das ist ja, das Zeug ist ja niemals so viel wert.
Ja, gut, das ist also viel fiktiver Wert halt.
Er ja, boostet genau. Ja den Wert total dadurch.
Das sowieso, aber er hat sich ja sowieso selber schon verarscht, weil er beim ersten Stream ja schon geboostet hat und deswegen hat er jetzt für die restlichen nochmal $350,000 pro Display zahlen müssen. Ja. Da hat er sich selber ja schon verarscht eigentlich. Aber ich möchte dazu anmerken, dass er auch gesagt hat, dass er Teil von dem Geld halt gespendet wird. Wie viel, was, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das möchte ich fairerweise noch dazu sagen. Also er schiebt sich nicht alles selber ein.
Ja, wäre auch völlig okay, finde ich.
Ja, schon, aber naja. Aber heftig, oder? Wie sowas entsteht und was da gerade passiert und wie das jetzt explodiert, weil das kann man jetzt nicht anders nennen, diese Bubble explodiert es. Mit diesem Event ist vorbei. Danach ist alles nur noch hochpreisig as fuck, Alter.
Aber man merkt mal einfach, also ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe keine Ahnung davon. Und ich merke, du bist voll auf diesem Hype-Train aufgesprungen.
Ja, das wahrscheinlich stimmt.
Hättest du die Kohle dafür, würdest du da voll mit einsteigen.
Nein.
Natürlich, Alter. Ich finde, mich beeindruckt das ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr, weil ich mir denke, irgendwelche YouTuber machen irgendwelche Kartensachen, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber ich finde es so lustig, wie du dich da reinsteigerst, ehrlich gesagt.
Weil es mich halt wirklich interessiert hat, ne? Und du kennst mich. Wenn ich was will, dann theater ich mich halt Vollgas rein.
Aber das ist halt so ein Interesse, finde ich, so für sowas Fiktives, weil das ist so künstlich aufgebaut.
Ja.
Ich will es gar nicht so verurteilen, weil ich meine, das ist exakt so funktioniert der Kunstmarkt. Im Endeffekt kaufst du ja, ob du jetzt Pokémon-Karten kaufst für 100.000 Euro oder ob du ein Bild kaufst für 100.000 Euro, der Wert ist ja fiktiv. Also das Zeug ist ja materiell. Du kannst ja den Wert immer nicht wirklich an irgendwas festmachen, sondern der Wert ist die Geschichte, die du da eigentlich bezahlst.
Absolut.
Und deswegen will ich das gar nicht so verurteilen. Wenn Leute dazu bereit sind, so viel Geld für sowas zu zahlen, weil sie gern Teil davon sind und so, dann ist es völlig, völlig okay, also völlig okay und völlig cool. Ja. Und Sachen sind immer so viel wert, wie Leute bereit sind zu zahlen. Also so ist es im Kunstmarkt zumindest und so ist es bei den Pokémon-Sachen auch so. Ich finde es eben nur lustig, dass du dich auf dieses Pokémon-Thema so einschießt, weil das klingt immer so, das klingt für mich jetzt, weil ich davon gar nichts gehört habe, so, als ob das komplett willkürlich aus dem Nichts kommt und das kennen halt viele Leute. Das hat den Vorteil, dass, was man jetzt auch allgemein viel merkt, das behandelt ein Thema, was viele Leute aus ihrer Kindheit kennen, die jetzt erwachsen sind und Kohle haben. Und wird so eine Nostalgie bedient. Und jetzt haben die Leute die Mittel dazu, also manche zumindest, um da mit einzusteigen. Also, und das gibt's ganz oft. Das ist, hat man gemerkt, zum Beispiel, als die ganzen Retro-Konsolen neu aufgesetzt wurden als Mini-Varianten. Das ist natürlich der Zielmarkt sind die Leute, die damals Kinder waren, als der Shit rauskam. Also, Ich finde, ja, ich hatte halt nie Kontakt zu Pokémon-Karten. Also ich kenne das schon noch, dass irgendwelche Leute irgendwie Pokémon-Karten gedealt haben und so. Aber wie gesagt, wir waren ja da nie dabei. Aber ich finde es so lustig eben, dass wie du dich da reinsteigerst oder wieder voll einsteigst auf diesen Hype.
Ja, weil ich mag das so, ne? Also ich mag es, diese solche Themen aufzusaugen, zu bearbeiten, für mich selber zu verstehen und für mich selber so zu bearbeiten, wie würde ich das machen und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, und da möchte ich jetzt auch mal in Richtung Basti das Wort geben, weil ich meiner Meinung nach am wenigsten Sprechzeit von da unter mir bekomme die ganze Zeit. Und ich höre doch deine junge Knabenstimme so gerne. Das Ding ist, gib doch dem Kind einfach einen anderen Namen. Und da gebe ich jetzt wirklich zu dir rüber, Basti, gib doch dem Kind einen anderen Namen. Übersetzt das Ganze auf Aktien und schon sind wir zwar bei einem komplett anderen Thema, beziehungsweise bei einem anderen, komplett anderen Namen, aber faktisch dem gleichen Hype, dem gleichen Geschehen, siehe GameStop, siehe AMC und so weiter. Und Basti, jetzt bitteschön, Thema Börse und so weiter, Aktien, da wolltest du, glaube
ich,
auch
was sagen. Weil da bin ich der Experte.
Genau, die Börse. Hier, jetzt übergebe ich zum Experten, hier bitteschön, Basti, unsere Börse.
Nee, aber im Grunde ist das wirklich alles das Gleiche. Heute ist ja die News rausgekommen, dass Elon Musk 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert hat. Und dadurch ist Bitcoin gleich mal um 15% gestiegen. Und voll Tesla Hef, selber ja. auch. Das ist schon super krass. Da kann man natürlich auch das Argument hernehmen, boah, wir sind so dumm, hätten wir mal vor ein paar Jahren Bitcoin gekauft. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist es immer so ein bisschen blöd, wenn man das sagt, weil man kann ja nicht in die Zukunft schauen.
Vor allem gibt es ja auch tausend Sachen, über die niemand spricht, die gescheitert sind. Und die haben wir auch nicht gekauft, sozusagen. Da pickt man sich eine Sache raus und sagt, ja, oh, hätte ich mal gewusst, hätte ich vor 30 Jahren mal Apple-Aktien gekauft. So. Ja, aber schon, es gab ja noch eine Million andere Tech-Unternehmen und über die spricht natürlich keiner, aber die sind alle gescheitert. Und da sagt keiner, hältst du mal, sei froh, dass du mal nicht, keine Ahnung, Apfelkuchen-Tech-Aktien gekauft hast. Ja. Die gibt's natürlich jetzt nicht mehr so. Aber bei GameStop und diesen ganzen Hype, ich meine, ich will das jetzt nicht nochmal aufkommen, weil ich glaube, das ist überall so durchgekaut worden. Aber das ist exakt der gleiche Mechanismus. Man nimmt den Videogame-Kontext oder halt die Nostalgie der Leute, die mit GameStop groß geworden sind und Videospielen und überträgt es auf den Aktienmarkt und die Leute sind bereit einzusteigen und mit zu investieren, weil die sich relaten können sozusagen. Weißt?
Ja. Wobei natürlich da mit den Leerverkäufen gespielt wurde, da eine Racheaktion über Reddit ausgeübt wurde, über deren Community etc. Ich meine, die Geschichte an sich, warum da diese Schwankungen, diese Peaks und so passiert sind, das hat schon auch den Hintergrund, dass es eben gelenkt war. Und das ist auch eben mit ein Thema, dass man auch eben solche Geschäfte, und da entsteht gerade große Angst, weil, wie es gerade sehr offensichtlich dargestellt wurde, man kann sowas mit einer gewissen Community oder mit einer gewissen Community-Größe Einfluss auf sowas nehmen, genauso wie zum Beispiel ein Elon Musk drauf auf etwas Einfluss nehmen kann. Die Reichweite und die Bereitschaft macht halt dann dementsprechend den Punkt aus. Ne?
Ist nur verboten.
Klar, es ist verboten.
Manipulation ist verboten.
Deswegen ja, aber es ist auch erschreckend zu sehen, dass es sowas funktioniert. Ich meine, wir haben ja mittlerweile die Mittel dafür. Wir haben Plattformen, wo wir uns zusammenraufen können, wo sich alle treffen können etc. Das ist mittlerweile sehr leicht geworden, ne? Und das wurde jetzt auch wieder demonstriert. Oder es wurde demonstriert und es ist schon krass.
Also mich wundert, dass das nicht schon längst mal passiert ist und finde das eigentlich coole Aktion, vor allem entlarvt es total den Irrsinn des Finanzsektors so, wie irre das eigentlich ist.
Was da so abgeht. Ich möchte nur kurz sagen, weil ja viele Leute dann mit dem Aktiengeschehen so ein bisschen in Kontakt kommen jetzt durch die Nachrichten und so, die sich damit vielleicht nicht so befassen, aber man darf da nicht immer alles über einen Kamm scheren. Es wird schnell gesagt, ja, dieser ganze Aktienhandel, das ist ja eh alles Quatsch und das ist ja alles Bullshit und so. Aber da muss man schon echt unterscheiden. Also der Aktienmarkt an sich ist nicht per se nur Spekulation und Bullshit. So. Die Grundidee vom Aktienmarkt ist super. Also die ist wirklich für langfristige Anlagen gedacht. Du unterstützt Unternehmen, gibst ihnen finanzielle Mittel, damit sie weiter wachsen, Innovationen finanzieren können und du kannst halt teilhaben daran. Das ist die Grundidee. Was aber diese Hedgefondsmanager machen mit diesen Leerverkäufen und so weiter und mit diesen Short-Selling und so weiter, das ist natürlich so eine, also die nutzen einfach das System aus, was vorhanden ist und die gesetzliche Regulation und die nutzen halt die Mittel aus, die gehen, um das System so zu abusen, muss man fast schon sagen. Ja. Wobei, auch da habe ich letztens einen interessanten Podcast gehört, der mir auch nochmal ein bisschen eine andere Perspektive gegeben hat. Auch Hedgefondsmanager sind nicht per se alle böse, sondern haben auch in ihrer Art und Weise, wie sie arbeiten, eine ganz gute Funktion, indem sie Unternehmen ganz genau überprüfen und schauen, was wirklich geht und was nicht geht und so weiter und ob diese Unternehmen nicht überbewertet sind und ob die wirklich stabil sind und so weiter. Aber
das sind ja tatsächlich Marktregulatoren im Endeffekt.
Ja, aber halt leider, man muss aber andersrum wieder sagen, es ist eigentlich blöd, dass die überhaupt notwendig sind, wenn man die als Marktregulatoren benutzen will, weil eigentlich sollte der Markt so strukturiert sein, dass es gar nicht notwendig ist. Aber so ist es halt nun mal nicht und deswegen finde ich das grundsätzlich schon eher schwierig. Ich kann da eine Dokumentation empfehlen, die habe ich mir letztens angeguckt, eine Arte-Dokumentation über Spekulation mit Rohstoff auf dem Rohstoffmarkt, über Hedgefondsgeschäfte auf dem Rohstoffmarkt und wie sich die in der Realität auswirken. Und das ist absolut, absolut erschreckend, wie sich Spekulation auf dem Rohstoffmarkt 1:1 direkt wissenschaftlich nachweisbar in Krisen, Kriegen und Protesten, in Hungersnöten und so weiter widerspiegeln.
Ja.
Und auch in so Flüchtlingsbewegungen und so weiter. Ich will ja jetzt nicht in super, super darkes Thema abdriften, aber es ist echt krass. Da gab es zum Beispiel als Beispiel, wenn zum Beispiel der Barrelpreis im Öl steigt um 10% oder irgendwie so, oder um 10 Dollar, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Also um einen gewissen, um einen ziemlich genauen Betrag kann man sagen, dann wird es in der und der Region ganz sicher politische Maßnahmen geben, wie zum Beispiel die Annexion der Krim mit der Ukraine oder Proteste auf den Straßen, arabischer Frühling und so weiter. Das war alles, kannst du alles im Rohstoffhandel ablesen sozusagen.
Ja, das, ja, ist schon krass. Das ist ja das Perverse, dass sich das halt so krass auswirkt auf die Realität halt.
Und genau, was mich dann auch richtig fuchst, ist, wenn sich, also ich will jetzt nicht wieder politisch werden, das ist ja kein Politik-Podcast. Nur ganz kurz, zum Beispiel diese Flüchtlingsbewegung, wenn sich Leute über Flüchtlinge aufregen, oder Geflüchtete, sage ich lieber, und sich gar nicht auskennen, dann entgeht denen die Tatsache, dass diese Flüchtlingsbewegungen oft made in der westlichen Welt sind, weil die durch den Hedgefondshandel entstehen, weil dadurch wiederum Hungersnöte entstehen in Regionen auf der Welt, die wiederum Leute dazu bringen, zu fliehen und Konflikte auslösen sozusagen.
Nicht nur also das.
In der westlichen Welt wird gezockt und auf der Welt werden Krisen ausgelöst und es wirkt sich halt leider nicht, oder was ist leider, wirkt sich nicht auf die westliche Welt aus, sondern wirkt sich auf die Ärmsten der Gesellschaft aus.
Ja, und es ist ja so, ich finde es schwierig nachzuvollziehen, weil andersrum, also meiner Meinung nach bildet das nicht wirklich die Wirtschaft halt ab, was da passiert.
Bildet also überhaupt nicht die Wirtschaft nicht ab.
Also die Realwirtschaft. Aber andererseits haben diese Spekulationen die ja extreme schon Konsequenzen. Also man denkt nur mal über die Finanzkrise auch nach, zum Beispiel. Ist ja noch nicht so lang her. Und was das für wie viel Kohle das kostet, jeden Einzelnen. Das hat ja im Grunde hat das ja die Allgemeinheit dann bezahlt, die Rechnung. Nur weil halt Leute irgendwie rumzocken. Ja, das ist,
ja,
das ist irre. Und dass immer noch keine richtige Regulierung stattfindet, finde ich wirklich krass. Vor allem nach so einer krassen Krise wie Finanzkrise 2008 oder 2009.
Dieser ganze Finanzwirtschaftssektor, der müsste wirklich deutlich stärker reguliert werden und hat immer noch extreme Auswirkungen, negative, also vor allem wenn es schief geht, hat es immer extreme Folgen für die Menschen, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben.
Das ist,
ja. Und das ist eigentlich das Schlimme an dem Ganzen. Also ob jetzt Bankenrettung oder sonst irgendwas, am Schluss bezahlen es ja Leute, die mit dieser Spekulation nichts zu tun haben. Aber ich will hier nochmal sagen, das muss man schon trennen von ganz gewöhnlichen Aktienhandel. Ganz gewöhnlicher Aktienhandel ist nicht so spekulativ, wie man jetzt vielleicht erstmal meint.
Ja.
Ja, wie du sagst, eben Long-Term-Gedanke und so halt auch, ne?
Ja. Und die Idee eben, schau mal, du hast ein Unternehmen, die Leute glauben an dein Unternehmen und du brauchst ja finanzielle Mittel, um Innovation voranzutreiben. Innovation kostet Geld. Dann geben dir Leute das Geld und ihr Vertrauen. Du erwirtschaftest mit diesem Geld neue Mittel und treibst dein Unternehmen voran. Und als Belohnung für das Risiko, dass die Leute eingegangen sind, gibst du denen halt eine gewisse Dividende. Und das Konzept grundsätzlich ist ja überhaupt nicht verkehrt.
Nein.
Nur dieses Wetten auf Verluste und so weiter Und dieser High-Speed-Trading ist ja auch noch ein ganz anderes Thema. Heutzutage traden ja überwiegend Maschinen, nicht mehr Menschen, sondern in Bruchteilen von Sekunden gibt es diesen Hochfrequenzhandel, wo keiner mehr weiß, was eigentlich passiert, wo es um Millisekunden geht, wo Leitungen gebaut werden, die Vorteile verschaffen, wo Rechner direkt an der Börse stehen, möglichst nah am Gebäude, damit die diese Millisekunden Vorteile haben, um diese Tradings zu machen. Das heißt, alles wird so pervertiert sozusagen, hochskaliert und pervertiert. Auch dazu gibt es eine super Arte-Doku, Hochfrequenzhandel, kann ich auch nicht empfehlen.
Ja, und davon hat ja niemand was, außer die Leute, die da halt zocken. Genau. Also es schafft ja keinen Wert. Es ist ja völlig sinnlos eigentlich.
Genau, das ist ja das Krasse eigentlich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Aktien kaufe von der Firma, die ich gut finde, dann erwirtschaftet die Firma ja Geld. Das heißt, es gibt Angestellte, die haben ihr Gehalt, die verkaufen Produkte, es kommen Umsatzsteuer kommt rein und so weiter. Also hat eine ganz reale Wirkung auf die Welt, auf die Realwirtschaft. Ja. Aber wenn ich jetzt nur spekuliere auf die Jungs halten hier gerade Sachen in die Kamera.
Sorry, wollte ich nicht ablenken.
Jetzt sagt das doch nicht, Robert.
Wenn diese Hedgefondsmanager auf Verluste wetten, dann hat da niemand was davon, sondern nur die. Und, das Schlimme ist sogar, es wäre ja noch nicht mal so schlimm, wenn die sagen, okay, ich mache einen Leerverkauf, ich will das jetzt nicht erklären, aber ich glaube, das Unternehmen wird weniger wert sein, ich kaufe jetzt die Aktien und verkaufe es, wenn es weniger wert ist und habe einen Gewinn gemacht. Wenn das nur so wäre, wäre das noch halb so schlimm. Aber das richtig Perverse ist ja, dass diese Ankündigungen von diesen Hedgefonds, dass die dieses Unternehmen shorten, die werden ja öffentlich bekannt gegeben. Und dieser Effekt, dass jetzt ein riesen Hedgefonds mit Milliarden Volumen sagt, dieses Unternehmen wird wahrscheinlich sinken und deswegen investieren wir jetzt in dieses Shorting, das zieht den Kurs erst richtig runter. Mhm. Und das ist das Perverse an dem Ganzen, weil darunter leiden dann ja wirklich Leute und verlieren ihren Job zum Beispiel und Filialen müssen schließen und sonst irgendwas. Obwohl dieser Effekt ja nur durch eine Fiktion erzeugt wird, durch die Vermutung, die durch so einen riesen Player erzeugt wird.
Ja, aber das ist ja leider der Beruf eines guten, in Anführungszeichen guten Hedgefondsmanagers, in jeder Situation Geld zu erwirtschaften. Egal ob auf oder ab. Ich meine, so hört man die Berufsbeschreibung. So hat man auch diesen einen, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der war bei einigen Videos auf einigen YouTube-Kanälen zu sehen, dieser berühmte Ex-Hedgefondsmanager, den sie dann gesucht haben, der Millionär oder Milliardär war, was er behauptet hat, etc. Der war auch bei Hyperbowl, war auch ganz interessant. Und der sagt halt auch, ein guter Hedgefondsmanager schläft nicht, also so 2 bis 3 Stunden, weil du halt immer am Start bist so. Und ein guter Hedgefondsmanager ist halt einfach derjenige, der in jeder Situation, egal ob in der Auf- oder in der Abbewegung, Geld verdient. Und das ist halt genau dieses Problem, was dabei entsteht.
Um jeden Preis sozusagen, losgelöst von jeder Ethik und von jeder Moral. Und absolut. Das ist halt total widerlich. Ja. Also das finde ich einfach eine Perversion von dieser ganzen Finanzwirtschaft.
Und es wäre relativ einfach, dass man könnte ja einfach sagen, man darf nicht auf das Failen von einem Unternehmen wetten sozusagen. Das könnte man einfach...
Ich finde, man könnte das schon machen. Es war ja sogar so bis 2000... Ich kriege die Zahl nicht mehr genau hin, aber ich glaube bis 2007 oder so war das stark limitiert, wie auf Leerverkäufe wetten konnte. Also wer Leerverkäufe tätigen konnte. Leerverkäufe, das ist ja sowieso absurd. Du verkaufst Aktien, die du nicht mal besitzt.
Ja.
Und das war stark reguliert und diese Regulation wurde dann mit der Clinton-Administration aufgehoben. Aber gut, vielleicht, wir sind jetzt auch keine Wirtschaftsexperten, deswegen, das war jetzt nur unser Eindruck.
Ja.
Kommen wir zu einem vielleicht fröhlicheren Thema, Bassi.
Was, Bassi?
Du hast doch bestimmt noch ein fröhlicheres Thema.
Also wir haben uns ja, ich habe nie fröhliche Themen, erstens. Und zweitens haben wir...
Du hast doch das fröhlichste Live von uns allen hier.
Das stimmt,
das ist aber echt wahr. Ich bin gerade mega im Prüfungsstress, ehrlich gesagt. Ich muss gerade ein Essay schreiben bis morgen.
Und deswegen sitzt du mit uns hier auf Nacht im Podcast.
Respekt.
Ja, es ist ja jetzt auch schon 10:30, da kommen wir einmal Feierabend machen vom starken Lernen.
Also bist du fertig quasi?
Nee, morgen mache ich den Rest fertig.
Wann bist du heute aufgestanden?
11.
Alter, Maul.
Und du hast die Frage schon mit Grinsen gestellt, Alter, Mann.
Ja, aber ich mir klar war, dass er nicht um 7 aufgestanden ist.
Ja, warum sollte ich ja um 7 aufstehen?
Welcher Mensch steht um 7 auf?
Ich bin ehrlich gesagt nur um 11 aufgestanden, weil ich dachte, dass ich um 12 so eine Probeklausur habe. Wegen, da wird jetzt immer gecheckt, halt, ob das online bei jedem funktioniert. Aber das ist erst morgen. Sonst war ich vielleicht gar nicht so früh aufgestanden.
Basti, mitten in der Nacht. Okay, jetzt einmal kurz Real Rap so. Basti ist der einzige Mensch, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, ich habe noch nie, und ich lüge nicht, noch nie einen Menschen in meinem Leben kennengelernt, der es schafft, am Sonntag einzuschlafen, am Dienstag aufzuwachen, in die Arbeit zu kommen und zu glauben, es ist Montag und man kommt in die Arbeit und begrüßt einfach alle ganz normal. Hi, servus, grüß euch.
Der war einfach einen
Tag nicht da.
Ich kenne die Geschichte. Ich meine, ich war ja dein Arbeitskollege zu der Zeit, aber ich glaube, die ist nicht ganz echt. Ich glaube, das hast du auch ein bisschen als Ausrede benutzt.
Nein, das ist tatsächlich passiert. Ich bin eingepennt. Ich bin natürlich schon öfter mal aufgewacht, aber ich bin einfach im Bett liegen geblieben und habe weitergeschlafen und dann war plötzlich quasi ein ganzer Tag weg.
Das ist wirklich passiert. Dienstag hast du gedacht, heute gehe ich mal in die Arbeit.
Das ist wirklich passiert.
Ja, du bist halt dann echt in die Arbeit gegangen und hast gedacht, das ist Montag, oder?
Ja.
Und das war halt Dienstag.
Aber das ist schon sehr lang her. Das ist mir sonst nicht mehr passiert, glaube ich.
Das ist echt lange her. Ja.
Ich kenne keinen, der das jemals zusammengebracht hat.
Nee, das kenne ich auch nicht. Ja.
Aber schön ist mit der Cam zu sehen, wie rot du wirst.
Ich glaube, Farben kann man da gar nicht erkennen auf meiner geilen Webcam.
Ah, okay. Das kann natürlich sein, dass das ein Kontrastfehler ist. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen in deiner Happy Life Story.
Also mehr gibt es da nicht zur Zeit. Ich muss ja halt jetzt lernen, weil ich habe in 4 Wochen die erste Klausur und ja, muss halt jetzt ein bisschen was tun für die Uni. Zur Abwechslung.
Statt Bierpong zocken.
Vorgestern haben wir Bierpong gespielt.
Alter. Aber das heißt, jetzt quasi bist du gerade in der ernsten Phase, oder? Also mit Bierpong und so, jetzt ist auch mal ein bisschen Schluss, oder so, zwischendurch.
Ja, jetzt wird, jetzt ist das Lotterleben langsam vorbei.
Okay.
Aber es geht, also es ist überschaubar, was zu tun ist und ja, schaffe ich schon. Bin zuversichtlich.
Ja, das schaffst du auf jeden Fall. Ich bin immer neidisch auf deinen Lifestyle.
Danke.
Ich finde das cool.
Aber ich würde so gern zu Abu Sultan, also ich muss eingerenkt werden, unbedingt, Mann.
Ja, ich würde dir echt empfehlen, da nicht hinzugehen.
Na, ich gehe aber zur Chiropraktik. Ich muss unbedingt einmal richtig auseinandergezogen werden, unbedingt. Ich fühle es, mein Körper schreit danach, auseinandergezogen zu werden.
Ja,
es ist
schön auf die Streckbank.
Ja, hey, ich habe mir kurzzeitig überlegt, ob ich mir einfach, damit ich das selber machen kann, eine Streckbank besorge. Du wirst nicht glauben, es ist schwierig, eine Streckbank zu kaufen irgendwie. Da wirst du glauben, das Internet bietet dir alles an. Streckbank? Nee, kriegst du nicht.
Ach so, wo du die selber so auseinander drehen kannst.
Ja, einfach, es geht ja darum, den Torso zu dehnen. Das heißt wirklich, die Wirbelsäule von unten bis oben durch, ne? Also das muss einmal auseinandergezogen werden. Ja. Der Effekt ist jetzt natürlich schlecht, wenn du dich quasi lang ziehst und dann so bleibst. Das ist halt nicht Sinn der Sache, weil da kannst du dir beim Zusammenziehen wirklich Nerven einzwicken und kannst echt ganz üble Nummern so durchziehen. Aber der Effekt, wenn du kurz auseinandergezogen wirst, also das heißt, ein Ende wird festgehalten und zum Beispiel ein Kopf wird gezogen und bei dir rattert das 24 Mal durch die Wirbelsäule, das ist halt mega befreiend. Du hast, das ist wie, ja, das ist einfach, Jungs,
ihr müsst das machen. Ich finde das absolut furchtbar. Also wirklich, ich bin immer noch traumatisiert von dem Video, was ich mir da angeschaut habe.
Ohne Witz, also ich muss das machen unbedingt. Ich werde euch auch berichten, ich werde meinen Chiropraktiker fragen, ob er das macht, ob er mich einmal wirklich an die Wirbel, also quasi am Kopf einmal anzieht.
Oh Gott, das will ich nie machen. Vor allem, ich glaube wirklich, da ist viel Placebo-Effekt dabei. Ich meine, im Endeffekt passiert da ja auch nichts im Körper, außer dass da passiert nichts. Was soll da passieren? Dieser Begriff Einrenken ist ja schon falsch. Es ist ja nichts ausgerenkt.
Richtig. Na, es ist aber kennst du nicht dieses befreiende Gefühl, zum Beispiel, wenn du mit dem Hals so links, rechts und wenn es in deinem Genick krattert, kennst du das nicht, dieses befreiende Gefühl?
Also im Hals mache ich da gar nichts, aber bei den Händen mache ich da was.
Ja, und du kennst doch das ist
live jetzt für alle, die das richtig eklig finden.
Hat man nicht gehört.
Okay.
aber du kennst doch dieses befreiende Gefühl, das du dann hast.
Ja, aber da geht es ja auch gefühlt eher um eine Art, Was mich eigentlich eher befreit in dem Moment ist, dass die Bänder und so weiter gedehnt wurden.
Ja, auch, ja, aber
dieses, dass die Knorpel da irgendwie.
Aber das Knacken ist doch mega cool. Robert, das bist. Wie kann man das nicht genießen?
Ich verstehe es auch nicht, ohne Scheiß.
Ich meine, ich genieße es ja auch, wenn ich meine Hände knacken lasse, aber doch nicht meinen. Ich meine, hast du das Video gesehen? Da wird der Typ am Hals, der legt einen Schal um seinen Hals, dann wird er auf die Couch oder auf diese räudige Couch gelegt und sagt so, ja, geh noch ein bisschen weiter hoch, Und dann packt er den am Hals, an diesem, was er, an der Schlaufe, die er um seinen Hals gelegt hat, und ohne Vorankündigung reißt er an diesem, an seinem Kopf, also an dieser, am Hals.
Ja,
und
ja,
zieht ihn so einen halben Meter über die Couch.
Aber er macht es halt auch metzgermäßig. Das muss man. Es gibt auch Leute, die machen das professionell. Zum Beispiel in den USA nennt man das Ganze den Y-Strap. Und das ist halt schon ein professionelles Gerät. Es wird halt um den Hals gelegt. Und dieses, ohne Bescheid zu sagen, das musst du machen, weil
ich
der.
Weiß. Ich verstehe das.
Der verkrampft ja sonst. Ne?
Ich weiß schon, aber diese Vorstellung, dass da jemand meinen Kopf versucht, von meinen Schultern zu reißen.
Glaub mir, das ist wirklich geil. Und ich werde euch berichten, wie geil das war.
Ich würde es nicht machen.
Ja, du musst neu sein. Alter, Leben am Limit. Was ist los mit dir?
Also ich muss überhaupt nicht sagen. Ich hab Leben am Limit, Alter.
Ja, du rostest ein, du bist alt, mein Freund. Und du bist die Jüngere von uns beiden.
Ich mache hier Yoga und
was ja auch gut ist so. Und ich schwöre dir aber, Alter, wenn du richtig Yoga machst, und jetzt kommen wir mal nämlich zu den Punkt, mein Freund, wenn du richtig Yoga machst, dann schwöre ich dir, wirst du bei der Katze oder beim Hund oder was auch immer du da machst, die aufgehende Sonne.
Bei der schlafenden Drecksau.
Oder zum Beispiel, dann wird da sicher schon der eine oder andere Knochen geknackst haben. So, und jetzt sag, dass es so ist, oder?
Nee, da nicht, glaube ich, aber es
safe
ist
halt, mal, ja. Safe mal. Weil du,
ja,
weil du
da auch sein.
In extreme Streckpositionen gehst.
Ja, nee, das kann schon sein, aber so. Das ist ja was anderes.
Ja, weil du selber.
Da sorge ich ja dafür, innerhalb meines Radius und so weiter, dass ich mich strecke und überbeuge und was auch immer. Und da kommt jemand von außen und wirkt mit extremen Kräften auf meinen Hals.
Weil das, was du machst für Gummibärli ist, das, was du machst, ist halt nicht intensiv genug und nicht tief genug für den Effekt, den du eigentlich spüren könntest. Du machst es halt so oberflächlich. Du weißt schon, du.
Was, Gummibärli?
Ja, du weißt schon, was ich meine. So, du machst es halt so, weil du würdest halt nicht übertreiben und hin und her.
Nein, das hat nicht damit zu tun. Ich sag mal so, wenn dein Körper in einer guten Verfassung ist und gesund ist, dann und jemand diese Metzgermethode mit dir macht, wird es wahrscheinlich nichts machen. Also, aber jetzt mal nur angenommen, du hast irgendeine Vorerkrankung, von der du vielleicht nichts weißt oder so, oder bist schon irgendwie geschwächt an einer bestimmten Stelle, und dann macht er das.
Ja, das musst du ja deinem Chiropraktiker vorher sagen. Der muss ja deine Geschichte kennen, bevor er dich
ja,
anfasst.
Ja, natürlich. Ich sage ja nicht, also ja, das sowieso. Aber wenn du jetzt an irgendeinen Unqualifizierten gerätst.
Ja, ich rede ja jetzt von einem jemanden, der das kann. Ich rede jetzt nicht von irgendeinem Führerschein irgendwo gekauft für Chiropraktiker, sondern mir geht es darum, dass du zu einer Person gehst, der zählt die Wirbel ab, der ertastet die Wirbel, er weiß, aha, das fühlt sich dick an, aha, da muss ich rein, da muss ich raus, bla, hin und her. Von so jemanden rede ich. Und wenn du dich von so jemanden einreden denken lässt, Alter, das ist wie frisch geboren, das ist wuhu.
Also,
du schwebst auch kurzzeitig tatsächlich.
Ich, ich hätte voll Bock drauf, zu so einem zum Profi mal zu gehen.
Wir sind seit 3 Folgen bei diesem Chiropraktiker-Thema.
Weil das angenehm ist. Ich bezweifle, dass das voll bringt, aber ich stehe halt voll drauf, wenn das einfach alles so knackst.
Und ja, kauf dir einfach mal ich habe so eine Schaumrolle. Black Roll sagt man da dazu. Es gibt, also Black Roll ist eine Firma, aber es wird so ein bisschen so als Synonym benutzt.
Ja,
kauf dir so eine Black Roll, gibt's auch günstiger. Und wenn du dich da drauflegst und deinen Rücken überstreckst und so weiter, das hat genau diesen gleichen Effekt. Das fühlt sich super gut an. Ich verstehe das total. Ich mache das auch oft, weil das einfach total befreiendes, ein total befreiendes Gefühl ist, und da knackt's auch oft.
Ja.
Weil das einfach also. So. Ja, aber das ist ja immer noch alles. Nicht so ruckartig und so weiter.
Du hast einfach nur Angst vor Kontrollverlust, das ist alles.
Ich habe keine Angst vor Kontrollverlust. Ich habe nur Angst, dass mir irgendein Typ den Kopf abreißt, der.
Du musst dich hingeben lernen, Ruhe.
Ja, aber nicht irgendwem. Irgendeinem Dahergelaufenen.
Sag ich doch nicht. Ich sag doch zu einer qualifizierten Person, Alter. Ich sag doch nicht, du sollst ja, keine Ahnung. Ich sag jetzt nichts, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber.
Nee, alles gut, aber ja.
Hey, ich glaub, jetzt muss ich noch mal, dabei. Ja. Hey, jetzt muss ich nochmal politisch werden tatsächlich. Ich will auch kurz betonen.
Immer diese Politik.
Ja, das war jede Folge. Aber tatsächlich werde ich nur dann politisch, wenn es auch für mich ausschlaggebend ist und im Sinne mich direkt und instant betrifft. Und das tut es auch. Und zwar geht es um Artikel 17. Der tritt jetzt in Kraft.
Ist mir sicher.
Ja, okay, aber er kommt auf jeden Fall oder wird jetzt erstmal viel schärfer angekündigt, als er eigentlich geglaubt wurde. Die CDU hatte damals, und das kann man jetzt auch auf vielen News-YouTube-Kanälen zum Beispiel sehen, hat damit geworben, auf ihrer Homepage, es wird keine Upload-Filter geben und so weiter. Stand auf der Homepage, mit uns keine Upload-Filter. Diese Sprüche gibt es mittlerweile nicht mehr auf der Homepage, weil jetzt klar ist, die Upload-Filter kommen.
Die Seite ist nicht mehr erreichbar.
Wo das stand, das ist echt so. Ohne Scheiß, also das Ding ist weg. Es kommen die Upload-Filter und zwar in voller Härte, so wie sie quasi befürchtet wurden tatsächlich. Und jetzt bauen
die heißen nur halt nicht Upload-Filter.
Ja, genau. Das, das Ding ist halt, und jetzt kommen wir tatsächlich auch zum Schritt von letztem Mal, wo ich doch auch schon angekündigt habe, hey Freunde, da passiert was auf dem Internet, Streamer werden gebannt, YouTuber werden gebannt, etc. Das mitunter ist schon ein kleines Vorzeichen in diese Richtung, dass diese Filter quasi eingesetzt und in Einsatz kommen quasi, das wollte ich sagen, Entschuldigung. Und es geht tatsächlich weiter mit dem Bannhammer auf YouTube und Twitch, wird jetzt schon langsam gefährlich. Das heißt nämlich, diese Filter, was die machen, also der normale Bann würde ablaufen, ich mache ein Video auf YouTube, lade ein Video auf YouTube hoch oder ich streame und baue Scheiße, rede irgendwie ganz beschissen oder zeig nackte Sachen so. So, und dann werde ich gebannt dafür von jemandem, manuell, von einem Menschen. Was der Upload-Filter macht, ist richtig krass. Der Upload-Filter hat seine bestimmten neuen Community-Richtlinien, die er in sich quasi, also in seinem System hat und der durchläuft alle Videos von deinem Kanal, ganz egal, ob öffentlich, privat, nicht gelistet, ganz egal, der durchläuft deinen ganzen YouTube-Kanal und wenn du jetzt ein YouTuber bist, der das eine Zeit lang gemacht hat, hunderte, tausende Videos hast, dann kann es sein, dass ein Video von 4 Jahren dich so zerlegt, dass du deinen YouTube-Kanal verlierst. Denn das heißt, du kriegst für jedes Video, das gegen die Community-Richtlinie verstößt, das der Filter aufspürt, kriegst du einen Strike. Bei 3 Strikes verlierst du deinen YouTube-Kanal ohne irgendwelche Voranmeldungen. Das heißt, der Filter könnte innerhalb von 10 Sekunden 3 Videos finden, dich striken und du verlierst deinen Kanal instant ohne irgendeine Benachrichtigung.
Aber ist das überhaupt schon sicher, dass, ich meine, das ist ja plattformabhängig, wie die das handhaben, oder?
Ja, natürlich ist es plattformabhängig. Natürlich kommt es auch darauf an, quasi ob du streamst oder YouTube oder Videos hochlädst an sich. Diesen Unterschied gibt es natürlich, aber trotzdem und da gibt es auch Anwälte, die schon auch darüber sprechen, dass das jetzt echt so durchgesetzt wird, wie es versprochen wurde, nicht durchgesetzt zu werden.
Ja, also ich weiß nicht, was ich meine, ist eher, ob das rückwirkend so funktioniert. Ich kann mir zum Beispiel nicht, also keine Ahnung, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die, wenn die dein Portfolio durchleuchten, was schon online ist, dass die dich dann informieren und sagen, das muss weg oder die löschen es einfach direkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dich sofort bannen, weil dadurch würden die ja, du kannst ja nicht, Gesetze gelten ja nie rückwirkend. Gesetze, es ist illegal, dass Gesetze rückwirkend wirken.
Das ist schon richtig.
Es geht aber nicht um die Zukunft. Das ist ja kein Gesetz, sondern das ist ja den Plattformbetreibern offen, wie die das handhaben. Du kannst ja nicht
gehen. Ja, genau, aber Plattformen haben ja kein Interesse daran, alle YouTuber zu bannen.
Das stimmt, ja.
Ja, es ist aber das, es ist nicht so, dass ich vermute, dass es passiert, sondern das ist genau das, was passiert. Das ist genau das, worüber YouTuber sich gerade immens beschweren, dass sie wegen Videos, die privat, die keiner einsehen kann, die du nicht mal sehen kannst, wenn du den direkten Link dazu hast. Du kannst es nicht sehen, trotzdem wirst du für dieses Video gestrikt, beziehungsweise im späteren Sinne dann gebannt. Das passiert aktuell. Das ist nicht erfunden, das ist keine Mutmaßung, das passiert. Und das ist aktuell ein Thema, was YouTuber gerade ganz groß und stark bemerken. Große YouTuber, große Streamer sprechen darüber.
Ja. Ja, also wie gesagt, diese ganze Upload-Filter-Geschichte, die ist voll interessant, finde ich, wie sich das dann auswirken wird und so. Andererseits finde ich es ganz gut, dass das endlich mal alles geregelt wird und da mehr Rechtssicherheit entsteht und Klarheit und so weiter. Bin gespannt, wie das sich einfach auf die Realität dann auswirkt.
Ja, es ist sehr realitätsfern tatsächlich, da es einfach nicht funktioniert. Ich würde dir recht geben, weil mit Sicherheit etc. im Internet gar keine Frage. Aber das, was jetzt gerade passiert, ist einfach nur kontrollloses Löschen, Bannen, Striken ohne jeglichen Sinn und vor allem im Nachhinein sehr, sehr schwer wieder aufzuarbeiten manuell, also menschlich quasi mit einem Supporter, weil erstens überkommt die Jungs hier gerade eine Welle an Supportanfragen etc. von Leuten, die teilweise ihre Existenz auf diesen YouTube-Kanal aufgebaut haben. Wir sprechen hier von Existenzen, die teilweise darunter sehr, sehr stark leiden. Tun wir alle gerade wegen Corona, gar keine Frage so. Oh, die armen YouTuber, um das geht's mir nicht. Aber hier geht's darum, dass hier sinnlos agiert wird. Und es wird akzeptiert derzeit. Es wird einfach hingenommen.
Ja, ich finde es auch schade irgendwie insgesamt. Zum Beispiel auch so Musiklehrer, die haben ja auch totale Probleme. Zwar schon seit längerem, dass so Gitarrenlehrer oder so, die ich ja benutze zum Gitarrenlernen, die ja eigentlich standardmäßig demonetarisiert werden oder Strikes kriegen von irgendwelchen Musikgesellschaften. Das finde ich total schade, weil
ja, voll.
Das ist ja schon so weit weg eigentlich vom eigentlichen Produkt und trotzdem kann man da quasi den Leuten irgendwie nur was Schlechtes machen. Das finde ich echt dumm. Also, dass das auch und das Urheberrecht fällt, wenn jemand dem anderen irgendwie ein bekanntes Lied auf Gitarre beibringt. Keine Ahnung. Das geht zu weit.
Das wusste ich nicht. Ja. Ich dachte, es funktioniert nur, wenn man das Originallied benutzt.
Nee, auch wenn es nachspürst.
Aber covern ist ja nicht illegal. Also covern ist ja nicht kein Urheberrechtsverletzung.
Wenn es damit Geld machst, schon. Also wenn das monetarisiert ist, das Video, dann schon. Deswegen sind die immer, deswegen machen die ja immer so Werbung für irgendwelche Songbooks und so, die machen. Genau.
Oder irgendwelche Videokurse auf einer anderen Seite sozusagen.
Genau. Und das finde ich
ja, wie gesagt, also, aber ich finde, also zum einen, es ist halt, es war, also so wie es ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das ist bestimmt nicht perfekt und so und das muss bestimmt nochmal feingetuned werden. Grundsätzlich ist aber natürlich gut, dass das Thema Urheberrecht so ins 21. Jahrhundert gehoben wird, weil das halt gar nicht behandelt, also das aktuelle Urheberrechtsgesetz ist gar nicht fürs Internet geschaffen sozusagen. Das kommt aus einer Zeit, da gab es noch keine digitalen Medien. Und es hat auch gar nicht funktioniert sozusagen. Und deswegen ist es ganz gut, dass da halt gewisse Regeln geschaffen werden.
Ja, aber nicht so sinnlose Scheiße. Sorry, wenn ich das sagen muss, aber es ist teilweise echt sinnlos. Es ist, ja, ich gebe dir recht, so, es muss zeitgemäßer werden oder es soll auf jeden Fall zeitgemäß werden, aber dann bitte auch von Leuten, die zeitgemäß sind und nicht Leute, die keine Ahnung vom Internet haben, die dann mit irgendwelchen Beratern das ganze Gesetz entwerfen, sondern macht es halt mit Leuten, die wirklich im Thema sind, die so, weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist mir zu einfach. Das ist mir zu einfach Politiker-Bashing-mäßig. Du weißt doch gar nicht, wer diese Gesetze, wer in die Beratergruppen drin sitzt.
Ich weiß, natürlich weiß ich das nicht, aber es ist einfach so, dass ich das schon so sehe, dass das einfach, ich rede gerade davon, wie ich glaube, dass das Ergebnis zustande gekommen ist, weil das Ergebnis, so wie wir es jetzt quasi vor Augen geführt kriegen, ist einfach absolut falsch. Es ist willkürlich, es ist absolut unkontrolliert und das, was hier passiert, passiert ungesetzmäßig. Es werden Leute gebannt, die nichts getan haben für Videos von vor 4 Jahren und nur deswegen betreibe ich dieses sogenannte Politiker-Bashing, weil nur so kann ich mir vorstellen, dass so ein Ergebnis rauskommt, mit dem wir jetzt quasi umzugehen haben, beziehungsweise woran jetzt halt langsam gefeilt werden soll, zurückgerudert werden soll. Und das ist halt die falsche Vorgehensweise bei so einer Nummer. Du kannst dich einfach mit irgendwas reinpreschen, schauen, oh, wie hoch sind die Kollateralschäden, was habe ich jetzt alles zu befürchten und wo muss ich zurückrudern? Das ist halt nicht die richtige Vorgehensweise in dem Thema. Und darum geht's mir. Und deswegen, ja, Politiker-Bashing im Sinne von, wie soll denn sonst sowas entstehen?
Ja, ich sehe das kritisch, weil es schon den Eindruck macht, dass sich halt die großen Medienkonzerne und Verlage einfach das Gesetz selber schreiben. Und das finde ich nicht so gut, weil das halt extrem zum Vorteil, also jetzt ist ja ein Gesetzesentwurf rausgegeben, weiß gar nicht, ob der veröffentlicht wurde oder geleakt ist. Und da schaut so aus, als wäre das halt schon noch schlimmer als befürchtet sozusagen, das Ganze formuliert ist.
Ja, aber ich finde, also aber zum einen ist dieser Artikel noch nicht mal aktiv. Also zum einen, das ist noch nicht, das wird noch nicht angewendet. Und alles, was die Plattformen jetzt gerade machen, was der Digger kritisiert, ist ja Sache der Plattform. Das sind Privatunternehmen, die können ja machen, was sie wollen.
Ja, aber natürlich halt, weil die halt sowas schon befürchten, das Gesetz und vorher halt schon handeln, das ist klar. Aber natürlich ist Ausgangspunkt schon das Gesetz oder der Beschluss. Das ist ja die Konsequenz.
Fickt solche Wichser.
Ich hab jetzt nur gesagt, Digga, du hast
das schon wieder. Na, ich wollte nur ein bisschen auflockern, weil wir gerade echt ernst wieder geworden sind. Ich merke schon wieder, Alter, wir
nee, kriegen's. Gar nicht.
Nein, nicht untereinander angespannt, sondern die Stimmung an sich, meine ich jetzt. Ich wollte es einfach ein bisschen jetzt wieder. War schon ernst, find's nicht so, ist ziemlich serious so. Jetzt so. War das von mir nur so empfunden? Okay, vielleicht, weil ich so ein harmoniebedürftiger Mensch bin. Kann sein.
Das ist einer der seriöse Menschen einfach, also.
Mich regt es emotional überhaupt nicht, das Thema, ehrlich gesagt.
Oh, mich schon. Aber ja, weil ich halt so ein bisschen, keine Ahnung, wie nennt man das?
Emotionaler
YouTube-Head-Typ
bist.
Ja, weil ich liebe YouTube. YouTube ist.
Ja, aber ich meine, ich gucke ja auch die ganze Zeit nur YouTube und so weiter. Aber es gibt nur, ich bin halt auch, ich weiß nicht, vielleicht kommt es einfach daher, weil ich auch Fotograf bin und weiß, wie das ist mit Urheberrechten und so weiter. Und das ist einfach nicht so lax, wie sich das halt User vorstellen. Es gibt einfach Dinge, die müssen geregelt werden und dafür brauchst du Gesetze. Und wenn das nicht geregelt ist, dann ist es halt nicht geregelt.
Ja, ja, aber das ist ein bisschen zu oberflächlich.
Es kommt jetzt darauf, wie es geregelt ist dann, oder? Also,
ja.
Das ist mir auch schon klar. Aber also, wie gesagt, zum einen ist dieser Artikel noch nicht in Kraft und ist noch nicht mal irgendwie durch. Und zum anderen darf man immer nicht vergessen, dass da die Leute handeln ja nicht böswillig. Diese Plattformen haben keine Interessen dran, User zu verlieren oder Content Creator zu verlieren.
Wie immer versucht, alles gut zu reden, so in denen ihren Namen.
Ich versuche versuch hier immer nur einen Gegenpol darzustellen und vor allem im Sinne von Urhebern, denn ich bin Anwalt der Urheber.
Ja. Alter, wenn ich einen YouTube-Kanal eröffne und den verliere wegen hier Artikel 17, dann komme ich zu dir, zu meinem Bruder und werde ich sagen, so, was wollten die mir Gutes, Alter? Haben wir meinen YouTube-Kanäle zerstört, haben wir...
Ja, wenn du Inhalte benutzt, die dir nicht gehören, dann bist du selber schuld.
Nein, um das geht's ja nicht. Das ist
natürlich geht's darum, nur darum geht's.
Nicht nur. Da geht's teilweise um Community-Richtlinien, die über Jahre geändert wurden und deswegen werden alte Videos gelöscht und du wirst dafür gebannt,
ja, dann ist
weil
es
die
aber
damals
eine Sache,
okay waren, aber jetzt nicht mehr, verstehst du?
Ja, dann ist es aber eine Sache der Plattform, dann reg dich über YouTube auf, über dein geliebtes YouTube und nicht über irgendwelche Artikel 17 Sachen, weil die haben damit nichts zu tun.
Doch, das natürlich, weil das sind ja die Filter, die jetzt reinlaufen. Sag mal, rede ich Spanisch oder was?
Das ist ja
no habla español,
emotionales señor. Thema, vor allem beim Robert, weil bei dem hat ja die Süddeutsche auch schon mal einfach ein Foto geklaut.
Oh, really?
Da würde ich hoffentlich gar nicht so eingehen. Allerdings hatte ich da auch hier die Kanzlei von Solmecke angerufen.
Du, die, echt?
Ja.
Wo und was? Ich kenne die Geschichte, und was war da?
Die haben mich dafür beraten.
Und was hast du gemacht?
WBS. Ja, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, die Süddeutsche ist cool. Bucht mich weiter.
Boah, du 31er. Bucht mich weiter. Ja, schneid's raus.
Nein, Quatsch. Nee, das war nur ein Missverständnis.
Ach, es war ein Missverständnis. Okay, dann
verstehe ich. Es war wirklich ein Missverständnis. Und es hat sich dann auch ziemlich schnell aufgelöst und dann hat man sich außergerichtlich geeinigt.
Jetzt seid ihr wieder so. Ne?
Nee, das klingt alles viel krasser, als es war.
Na, nur zur Erklärung, warum du für Uploadfilter bist, Robert. Das war eigentlich das.
Bin ich für Uploadfilter?
Robert ist der Feind. Robert imaginäre Hörner auf.
Ich bin nicht für Uploadfilter, das überhaupt nicht. Aber ich bin schon dafür, dass es einfach ein geregeltes Gesetzeskonstrukt gibt, wo man einfach weiß, was man darf und was man nicht darf.
Ja, aber das ist halt aktuell nicht gegeben. Fertig aus.
Ja, aber mehr als vorher.
Macht's deswegen nicht besser?
Naja, doch, eben schon, weil du jetzt, also wahrscheinlich, wenn das in Kraft tritt, dann, ich habe nur irgendwas mitbekommen mit, du darfst Texte nur noch zitieren mit 150 Zeichen oder sowas oder 160, du darfst Videos nur noch zitieren mit 15 oder 30 Sekunden und das muss auch alles immer Bezug haben auf den Kontext und so. Das ist ja auch alles völlig okay, wenn das so, also ich finde 150 oder 60 Zeichen sind ein bisschen wenig, aber und Bilder darfst du nur noch benutzen bis zu, keine Ahnung, irgendein paar 100 KB. Und das ist alles, wenn das alles richtig geregelt ist und auch vernünftige Maßstäbe hat, bin ich da fein damit. Die Kritik kommt jetzt gerade eher daher, ob diese Maßstäbe die richtigen sind. Also ob die Videolängen, die Textlängen und die Dateigrößen sinnvoll sind. Weil es geht ja einfach darum, dass zum Beispiel Memes, die wir alle lieben, sind eigentlich rechtlich gesehen einfach illegal.
Komplett.
Und Das ist nicht geregelt und das ist jetzt durch dieses Artikel 17-Ding geregelt, als Beispiel. Aber ich will das nicht verteidigen, weil ich kenne das alles viel zu wenig. Ich habe mich damit noch gar nicht so sehr befasst. Ich habe vorhin nur ein kurzes Video gesehen und ich habe auch noch mitbekommen, dass es immer strenger wird, immer strenger. Und das Problem bei diesen ganzen Upload-Filtern ist ja eigentlich, ist ja gar nicht so sehr, dass Inhalte grundsätzlich blockiert werden, die falsch sind, sondern das Problem ist, dass die die Plattformen kommen jetzt in die Haftung und müssen Sachen aussperren, die illegal sind. Und weil die sonst zur Rechenschaft gezogen werden. Und das Problem ist jetzt, dass die Befürchtung besteht, dass die Plattformen sogenanntes Overblocking betreiben. Das heißt, weil sie, um kein Risiko einzugehen, blockieren sie lieber mal mehr als nötig und schränken dadurch die Kommunikation ein. Das ist das Problem. Und so. dabei geht's nicht um irgendwelche anderen Sachen.
So, Herr Anwalt, und Überregulierung wird sowas genannt, lieber Herr Anwalt. Und dementsprechend ist das aber eine Überregulierung, die Existenzen aktuell kostet, weil YouTube-Kanäle, das ist nicht in Ordnung, oder?
Ja, aber da müssen sie sich halt an die Regel halten.
Alter, verstehst du nicht, was ich sage, oder was? Du musst dich an die Regel halten. Was bist denn du für einer, Alter?
Ja, ihr redet ein bisschen aneinander vorbei, glaube ich, gerade.
Ihr checkt's halt wieder nicht. Mr. Gesetzvater, Alter.
Ich check schon, was du meinst, ja, aber
Hauptsache, du regst dich.
Es geht einfach. Ich find's auch nicht cool, wenn Leute ihren YouTube-Kanal verlieren, weil sie rückwirkend irgendwelche Sachen geltend machen. Also. Das finde ich auch nicht cool. Aber das ist doch Plattformsache, wie die das handhaben. Wenn die feststellen in ihren Profilen, pass mal auf, Brudi, wir haben in deinem Video, in deiner History gefunden, dass in 95 Videos irgendwelche lizenzierte Musik läuft, dann können die Plattformen das doch auch so regeln, dass sie sagen, okay, diese Videos nehmen wir runter oder schalten die stumm oder informieren dich. Das heißt ja nicht, dass sie deinen Account löschen müssen. Wenn die das aber machen, dann ist es eine Sache der Plattform und nicht des Gesetzes.
Es geht aber nicht nur ausschließlich zum Beispiel um Musiklizenzen, wo im Hintergrund Musik läuft. Es geht zum Beispiel
auch, nur ein Beispiel.
Ja, aber es geht zum Beispiel auch um Reactions eben aber auch zum Beispiel News. News über Themen, die man zum Beispiel macht und dann wird man dafür blockiert, weil man anderen Content benutzt, wenn man fremden Content benutzt.
Ja, Es gibt schon immer
Zitatrecht und solche Geschichten werden damit ausgehebelt.
Ja. Es gibt schon immer Zitatregeln und Gesetze.
Ja, und die gelten gerade nicht und um das geht's. Das ist alles. Wird einfach gerade mit Füßen getreten, Alter.
Reaction. Es ist doch noch nicht mal durch.
Zu Reaction-Videos.
Es passiert aber schon. Ich kann aber das tote YouTube-Kanäle sehen.
Ich muss sagen, Reaction-Videos können gern verboten werden, weil ich sehe da überhaupt keinen Mehrwert und ich finde die mega dumm. Und die nehmen
Views. Da hat schon Stefan Raab hatte
die
schon
nehmen Views von den originalen Content-Creator einfach weg. Und das ist einfach dämlich. Also Reaction-Videos
Stefan Raab hatte damals schon rechtliche Probleme wegen seinem Nippleboard, weil er da Original-Clips abgespielt hat. Ihr kennt es alle noch. Und er hat die ja nur benutzt, um Lacher zu erzeugen sozusagen. Er hat die nicht in den Kontext eingebunden und darüber was gesagt sozusagen, sondern er hat die nur als Content benutzt, um Lacher zu erzeugen. Und das hat nicht ausgereicht. Und deswegen hatte der auch Urheberrechtsanzeigen am Hals. Und darum geht's. Wenn du sagst, du berichtest über irgendwen und benutzt dann im geregelten Maße den Content, dann ist es ja völlig legal. Dann ist es ein Zitat, wenn du dich an die Regeln hältst. Wenn du aber eine Compilation schneidest mit den lustigsten Fails, ohne die Rechteinhaber zu fragen, dann ist es nicht illegal, sondern dann ist es einfach ein Urheberrechtsverstoß.
War es aber auch schon immer.
Nach.
Also war hiermit aber auch schon immer
auf mit diesem Thema. Verstoß.
Ja, das hat sich ja nicht geändert.
War schon immer.
Mic drop.
Was ich noch einen interessanten Aspekt finde, sind Let's Plays. Weil das ist ja auch theoretisch, könnte jeder Publisher einfach sagen, nö.
Nintendo ist da super streng Nintendo, zum Beispiel.
Genau, Nintendo Let's Plays gibt es kaum, weil die.
Es gibt schon Mario Kart Partys und so, gibt schon.
Ja, aber Nintendo ist ganz streng im Sperren von Videos, was ihren Content angeht.
Really?
Weil die sagen, der Inhalt gehört den Spieleherstellern. Fuck you.
Ja, okay, aber was kaufe ich mir dann?
Wir können es uns leisten, ihr kauft unsere Spiele sowieso.
Ja, okay. Ja.
Aber wirtschaftlich ziemlich dumm. Ich glaube nämlich, Gerade durch Let's Plays werden ja
Zeit,
Games
wo alles
extrem gepusht auch.
Ja, und vor allem in einer Zeit, wo alles gestreamt wird, das ist dumm.
Weil, ja, weil aber das ist
es
ja,
sind ja alles nur Multiplikatoren, gerade wenn ich große Streamer nehme, ist alles nur Multiplikate für mein Spiel und Werbung dafür. Keine Ahnung,
ja, ob das sinnvoll ist. Aber das sind ja alles neue Arten, Medien zu benutzen.
Das ist ja
der Punkt. Also das wäre ja genauso, wie wenn du sagst, ich mache jetzt einen Stream und in dem höre ich mir Musik an. Und ich zeige euch, wie ich mir die Musik anhöre. Das geht ja auch nicht.
Ja, jetzt so krass gesehen nicht, das ist schon richtig. Aber
ich schaue mir einen Film an und ich lasse den Film laufen und ihr schaut mir zu, wie ich mir den Film anschaue. Geht auch nicht. Und das, bei Videospielen wäre das Gleiche. Aber die Videospielhersteller machen halt mit, weil die genau wissen, dass das ein super Werbeeffekt ist.
Weil sie Hirn haben.
Aber bei einem
Wer da dagegen arbeitet, ist dumm, meiner Meinung nach, weil das heutzutage einfach, das hat die Seiten gewechselt und das Geschäft hat sich geändert. Ganz klar. Wer da jetzt nicht mitspielt, ist einfach nicht zeitgemäß. Wer dagegen vorgeht, ist meiner Meinung nach komisch. Genauso wie Lego. Habe ich das erwähnt mal mit Lego, Held der Steine?
Ich habe das gesehen, aber.
Ne. Ja, Lego möchte nicht als Allgemeinbegriff genannt werden. Lego möchte als Lego genannt werden.
Als Gattungsbegriff das heißt, nennt sich das.
Danke, Gattungsbegriff. Lego möchte das nicht. What the fuck?
Ja, aber also das hat ja auch wieder einen anderen Grund. Aber
ja.
Das ist jetzt ein ganz neues Thema. Aber
ja, eben. Ich wollte
Lego will nicht zum Gattungsbegriff werden, weil die dadurch ihre Markenidentität verlieren und damit auch Rechtsansprüche verlieren sozusagen.
Ja, okay. Aber ich wollte damit den Vergleich bringen. Im Endeffekt, weil es gibt Sachen, die haben sich einfach auch geschäftlich geändert. Da muss man umdenken. Also wer da nicht modern denkt, Alter, der ist
aber
einfach
das
verloren.
Ding ist immer, das ist ja, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, das ist ja immer so bei neuen Technologien, es kommen erst die Probleme und dann die Lösung. Und die Probleme können immer erst, die Lösungen können ja immer erst kommen, wenn die Probleme entstanden sind. Und so ist es halt beim Stream auch.
Ja. Und bei kleinen Brüdern.
Genau.
Ich merke, ich habe heute so einen Streit, so ein brüderisches Streit-Fable, merke ich so.
Ja, wir haben heute aber auch Diskussionspotenzial.
Ja, aber ich merke, heute hätte ich Bock mit dir so richtig. Heute könnten wir raufen, so hätte ich Bock drauf.
So richtig geil
rangeln, da hätte ich heute Bock zu, Alter, ohne Scheiß. Rangeln wäre jetzt richtig die coole Nummer.
Basti, willst du noch zum Abschluss irgendwas Positives erzählen?
Ich habe eine peinliche Rangelgeschichte tatsächlich. Ihr kennt doch das Rangeln noch von Joko und Klaas?
Ja.
Ja.
Genau, und ich war jetzt so gehypt.
Zirkus Halligalli.
Ich war so gehypt, dass ich eines Tages in der Arbeit einen Abteilungsleiter von mir im Pausenraum vom Stuhl gerangelt habe und dabei das Rangellied gesungen habe.
Was war das Rangellied? Das
kenne ich nicht. Rangel.
Ja, da hat es ein Lied gegeben.
Rangel.
Das war gar nicht so lustig, wie ich mir das vorher vorgestellt habe, weil der hat das überhaupt nicht gecheckt. Natürlich, logischerweise.
Der hat einfach gedacht, du greifst ihn jetzt an.
Ja, das war dann super awkward danach. So. Ja, dann musst du es erklären und dann, weißt du, dann ist der Moment einfach awkward und verloren. Genau, das habe ich mal gemacht.
Ja, sowas habe ich nie gemacht, weil ich, sowas wollte ich aus dem Weg gehen. Genau in solchen Situationen, wo es richtig awkward wird, wo einfach sich nur so Kopf nach unten und sich schämend weggehen.
Also dazu muss ich sagen, der war so in meinem Alter und ziemlich cool drauf. Aber trotzdem
was. Du hast es trotzdem geschafft, die Situation so weird zu machen, dass du mich schämst.
Und ich habe mir das so lustig vorgestellt. Aber es war dann gar nicht so lustig. Ich habe gedacht, er kennt das auch und dann singt er das Lied mit mir oder so, aber.
Nur Stille und Entsetzen, dass du ihn jetzt angegriffen hast.
Fassen Sie mich nicht an.
Anzeige ist raus.
Sicherheitsdienst. Genau. Ein Verrückter. Jo, ansonsten, ich glaube, das. Wir sind mal auf einer guten Zeit, oder?
Ja, wir sind schon voll lang.
Es geht hier nicht um Zeit, es geht hier um Content und Freude an der Sache, meine Damen und Herren.
Aber
und wer was anderes behauptet, lügt.
Digga, aber weißt du, was die schönste Freude ist? Die Vorfreude.
Aufs nächste Mal.
Exakt.
Damit wollen wir, meine Damen und Herren, den heutigen Podcast, die heutige Folge abschließen. Wir grinsen jetzt nochmal alle schön in die Kamera.
Die ihr nicht sehen könnt,
aber wir haben es gesehen. Wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Kommt entspannt in die Woche, kommt entspannt ins Wochenende. Hauptsache, ihr seid entspannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, servus.
Es war mir eine Freude. Bis bald, falls diese Folge nicht vom Upload-Filter gekillt wird.